Liebe Hörer, ich darf Ihnen heute einen Märtyrer vorstellen, den aus Österreich stammenden Franziskanerpater Engelbert Kolland. Er wurde im 19. Jahrhundert als Missionar ins Heilige Land gesandt. In Auseinandersetzungen mit dem Islam wurde er zusammen mit 10 Gefährten von Mitgliedern einer islamischen Sekte wegen seines Glaubens ermordet. Doch wir werden sehen, dass es auch Muslime gab, die versuchten, christliche Nachbarn zu retten. Und ein Scheich kam sogar mit seinen Soldaten nach Damaskus, um der christlichen Bevölkerung beizustehen. Dies zeigt uns, dass auch inmitten eines schwierigen Umfeldes Nächstenliebe, Toleranz und Fürsorge zu finden waren. Engelbert Kolland wurde am 21. September 1827 in Loch in Ramsau geboren und in der Pfarrkirche Zell am Ziller auf den Namen Michael getauft. Mit seinen Eltern und Geschwistern verbrachte er seine Kindheit in Tirol im Zillertal. Seine Eltern, insbesondere der Vater Cajetan, waren lutherisch gesinnt und verweigerten deshalb 1832 die Osterbeichte. Als ein kaiserliches Dekret den hartnäckigen Protestanten mit der Ausweisung drohte, waren die Kollands, die bereits ihren Austritt aus der katholischen Kirche bekundet hatten, sogar zur Auswanderung entschlossen. Das war 1837. Währenddessen aber gingen die Kinder fleißig zum katholischen Unterricht und zur Beichte. Daneben vertraute sie ihr Vater einer frommen, tapferen Frau an, Maria Brugger, welche im Volksmund die Gerbermeudel gerufen wurde. Cajetan hatte nicht die Absicht, seine Kinder in seinem Sinn zu beeinflussen, zudem war er viel in Holzarbeit auswärts beschäftigt. Dadurch blieb der katholische Glaube von Michael und seinem Bruder Florian unerschüttert. So fügte es sich, dass die beiden vom neuen jugendlichen Erzbischof von Salzburg, dem Fürsten Friedrich von Schwarzenberg, dazu auserkoren wurden, an seinem neu gegründeten Bubenseminar teilzunehmen. Vater Kolland trug beide Buben dem Kirchenfürsten an, während er selbst mit seiner Familie in die Steiermark übersiedelte. Die Anforderungen des Knabenseminars waren hoch, wenigstens hoch genug, dass beide gleich im ersten Jahr wiederholen mussten. Michael konnte sich zwar bald verbessern, doch beschloss er im März 1845 auszutreten. Auf Drängen seines ehemaligen Erziehers versuchte er es aber doch noch einmal und wurde tatsächlich wieder zugelassen, so daß er seine Schulzeit schließlich doch erfolgreich beenden konnte. Schon bald darauf stand sein Entschluss fest, er wollte Mönch werden. Im nahegelegenen Franziskanerkloster Maria Plein bat er um Aufnahme. Am 19. August 1847 wurde er mit dem Ordensnamen Engelbert eingekleidet. Pater Petrus beschrieb den 20-jährigen Novizen in allem hervorragend und von allen wohl gelitten. Frater Engelbert fügte sich bereitwillig und gern in den engen Rahmen des Klosters. Während seines Noviziats trank er weder Wein noch Bier, was damals ein sehr gängiges Getränk war, noch trank er Kaffee. Nach dem Noviziat kam Frater Engelbert zum Studium der Philosophie und Theologie in die Klöster Schwarz, Hall, Kaltern und Bozen. Er studierte eifrig und erwarb sich zudem in Bozen bei Pater Markus Vergeiner, der ein Sprachgenie war, gute Kenntnisse in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und auch Arabisch. Frater Engelbert war aber auch als ein frommer Beter bekannt, der neben dem gemeinsamen Chorgebet täglich auch noch die Tagzeiten unserer lieben Frau betete. Während seiner Studienzeit übersetzte er 4 dicke Bände des Marienlebens der spanischen Klarissin Maria von Agreda in die deutsche Sprache. Am 22. November 1850 durfte Frater Engelbert die feierlichen Gelübde ablegen und am 13. Juli 1851 wurde er von Bischof Johann Nepomuk von Tschiderer in Trient zum Priester geweiht. Die Primiz feierte er in Bozen am 20. Juli 1851. 3 Jahre nach der Priesterweihe hatte Pater Engelbert die Studien beendet. Da er 9 Sprachen beherrschte, versuchte Engelbert in der außereuropäischen Mission einen entsprechenden Wirkungskreis zu finden. Mit diesem Ersuchen wandte er sich an die Generalvertretung des Ordens in Rom. Nachdem er ein halbes Jahr als Kaplan in der Bozener Franziskanerkirche tätig war, erhielt er Anfang des Jahres 1855 den Missionsauftrag für das Heilige Land. Nun galt es Abschied nehmen, zunächst in seiner Heimat Zell am Ziller, wo er am Lichtmesstag die Heilige Messe feierte und vor einer großen Zahl von Landsleuten predigte. Dann ging es in die Steiermark, in die Rachau, um von den Eltern und Geschwistern wohl für immer Abschied zu nehmen. Der Abschied war schwer, doch vergeblich versuchten seine Geschwister, ihn von seinem Missionseinsatz abzuhalten. Nach einer langen und sehr anstrengenden Reise über das Meer und zu Land erreichten Pater Engelbert und sein Mitbruder Pater Heribert über Alexandrien, Jaffa und Ramlich endlich Jerusalem. Über seinen Ritt durch die Steinwüste des judäischen Gebirges schrieb Pater Engelbert nach Hause: »Samt meiner Müdigkeit, Hunger und Durst, das mir die Zunge am Gaumen klebte, fing mir das Herz doch heftig zu klopfen an, als ich die heilige Stadt sah. Bei diesem Anblick weinte ich wie ein Kind. Ich vergaß alle Müdigkeit bei dem Gedanken, dass in dieser Stadt mein Herr und Heiland auch für mich sein kostbares Blut vergossen hat. Da musste ich stille Tränen weinen. Wenn ich auch fern bin von euch, so bin ich doch im Geist an allen heiligen Stätten bei euch und vergesse nie, für euch zu beten.« Zuerst meldeten sich die beiden Patres beim Kustos des Heiligen Landes. Für Pater Heribert war die kommende Aufgabe bereits klar. Er sollte die österreichische Druckerei in Jerusalem verbessern. Bei Pater Engelbert war noch offen, welche Aufgabe er übernehmen sollte. Zunächst musste er sich beim Vorsteher des Salvatorklosters vorstellen, der ihn in das Heiliggrabkloster schickte. Der Dienst in der Grabeskirche war nicht leicht. Der einzige Zugang zur Kirche wurde von Türken bewacht, die Franziskaner waren quasi eingesperrt. Das Essen wurde ihnen durch ein Loch des Tores hindurchgereicht. Die Unterbringung war sehr dürftig. Man musste sich in engen und stets halbdunklen Räumen irgendwie zurechtfinden. Sein Leben bestand aus Chorgebet, Gottesdienst, privaten und offiziellen Besuchen der vielen Heiligtümer innerhalb der Mauern. So ging es einige Monate. Das Warten fiel dem jungen Missionar schwer. Endlich kam die Versetzung nach Damaskus. Am 8. Juni 1855 schließlich begann die 10 Tage dauernde, mühsame Reise zu Pferd. Damaskus zählte damals etwa 150.000 Einwohner. Die meisten waren Muslime. Nur 13.000 Christen aus den verschiedensten Konfessionen lebten in Damaskus. Die neue Wirkungsstätte von Pater Engelbert, das Pauluskloster, lag im Christenviertel. Alles, was christlich war, drängte sich dort zusammen. Die römischen Katholiken, die griechisch-katholischen und die Armenier, die griechisch-orthodoxen, Syrer und Maroniten. Um mit dem Volk in Kontakt zu kommen, besuchte Engelbert fleißig die Christen in ihren Wohnungen, lernte das Volksarabisch und die Sitten und Anschauungen der Leute. Er hatte viele römisch-katholische Christen und auch Armenier zu betreuen. Nicht nur Gottesdienst, Beichthören und Religionsunterricht zählten zu seinen Aufgaben, er musste sich nahezu um alles kümmern: Streitigkeiten schlichten, Heiraten anbahnen und absegnen, Ehen in friedliche Gleise bringen, Kranke besuchen, Sterbenden beizustehen und so weiter. 1859 musste er auch noch Schulmeister in Italienisch sein und bekam zu seiner Seelsorge noch weitere Armenier hinzu, die mit ihrem Geistlichen nicht zurechtgekommen waren. Überall wurden er und seine tüchtige Arbeit anerkannt. Das Volk nannte ihn Abuna Malak, das heißt Vater Engel, seine Mitbrüder entsprechend Pater Angelo. Als sich das Wirken von Pater Engelbert in den mannigfaltigen Aufgaben so richtig zu vertiefen begann, wurde seine Tätigkeit durch die immer mehr sich zuspitzenden Spannungen zwischen den Christen und den Muslimen belastet. Schließlich sollte daraus eine unvorstellbar grausame Verfolgung der Christen werden. Das bislang kooperative Verhältnis zwischen Muslimen und Christen schlug unerwartet in der Mitte des 19. Jahrhunderts um, als Muslime die Christen angriffen, vor allem die Maroniten im Libanon und in Syrien. In der Hauptstadt des Reiches in Konstantinopel wurde damit eine doppelte Strategie verfolgt. Einerseits wurden die Muslime regelrecht gegen die Maroniten gehetzt, um die Christen auszutilgen. Andererseits wurden zum Schein Truppen für den Schutz der Christen im Libanon und in Syrien in Bewegung gesetzt. Die Soldaten machten dann aber mit den Muslimen gemeinsame Sache. Im Mai 1860 erhoben sich die Muslime gegen die Christen im Libanon. Es kam zu Massakern, in deren Verlauf ganze Dörfer zerstört wurden. Viele Christen, zumeist Maroniten, wurden getötet und etwa 100.000 Christen vertrieben. Erst eine französische Militärintervention konnte den Schutz der Christen sicherstellen. Am 1. Juni 1860 stürmten Muslime das katholische Kloster Deir el-Mohallas, zwei nahegelegene Frauenklöster und zwei Maronitenklöster. Sie steckten die Klöster in Brand, erschlugen die Mönche, schändeten die Klosterfrauen und metzelten auch fliehende Christen nieder. Pater Engelbert schrieb voll Sorge: »Wir erwarten täglich, gleich den Schafen abgeschlachtet zu werden. Die Christen blicken mit Sehnsucht zu ihren Brüdern in Europa, aber bis von dort Hilfe kommt, ist es wohl zu spät.« Tausende Christen flohen. Die Franziskaner waren entschlossen, in der Stadt bei ihren Gläubigen zu bleiben. Es gab entsetzliche Szenen, in denen Christen getötet wurden. Es gab aber auch Muslime, die versuchten, einige ihrer christlichen Nachbarn zu retten. Erstaunliches hat der algerische Scheich Abd el-Kadar getan. Offensichtlich sah er voraus, welches Schicksal der christlichen Bevölkerung von Damaskus bevorstand. Mit seiner Wüstengarde kam er den bedrängten Christen und besonders den Ordensleuten zu Hilfe. Er holte sie in seine Zitadelle, wo sie zu Tausenden zusammengepfercht waren und Rettung fanden. Am 9. Juli 1860 erreichten die Angreifer die syrische Hauptstadt und überfielen das christliche Stadtviertel. Scheich Abd el-Kadar hatte seine Hilfe auch den Franziskanern angeboten und wollte die Patres unter dem Schutz seiner Garde in die Zitadelle bringen lassen. In Unterschätzung der Gefahr hatte der obere Pater Emanuel zunächst abgelehnt, besann sich dann aber doch darauf und erbat die angebotene Hilfe, jedoch leider zu spät. Um Mitternacht, 2 Stunden vor der geplanten Flucht, stürmten die Muslime das Kloster. Keiner konnte mehr entkommen. Pater Emanuel lief in die Kirche und verzehrte eilig die heiligen Hostien. Pater Engelbert konnte zunächst über die Dächer zu einer befreundeten Familie flüchten. Er warf sich dort einen Frauenmantel über und hoffte so zu entkommen. Doch seine nackten Füße in den Sandalen verrieten ihn. Sofort wurde er umstellt. In dieser Situation zeigte Engelbert seine wahre Würde und Größe. Gelassen und ruhig, unbeeindruckt der drohenden Gefahr, sprach er zu einem der Muslime, die ihn umstellt hatten: »Freund, was habe ich dir getan, dass du mich töten willst?« Darauf entgegnete der Muslim: »Nichts, aber du bist ein Christ.« 3-mal wurde er daraufhin aufgefordert, seinem Glauben abzuschwören und Christus zu verleugnen. 3-mal bekannte er sich dazu und erhielt dafür jedes Mal einen Axthieb, rechts und links, auf die Schulter und zuletzt auf sein Haupt. In dieser Nacht vom 9. zum 10. Juli 1860 wurden auch 7 Mitbrüder und 3 maronitische Laien, die im Kloster Schutz gesucht hatten, getötet. Das Kloster wurde geplündert und angezündet. Als die Männer des Algeriers Abd el-Kadars kamen, war alles vorbei. Papst Pius XI. Hat Pater Engelbert zusammen mit seinen 7 Mitbrüdern und den 3 maronitischen Laien am 10. Oktober 1926 selig gesprochen. Heute am 10. Juli ist ihr gemeinsamer Gedenktag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.